Also chinesische Yuan kaufen.
Okay. Wie viel Rente wirst du bekommen?
Meine Schätzung lautet null.
Das heißt, genau. Ich darf mit 25 verschuldet sein.
Das ist verlässlich. Alles, was ich sehen will, ist links unten nach rechts oben.
Da war die Idee, dass man sagt, die bösen Ölkonzerne, die müssen jetzt bestraft werden. Und in Deutschland schöpft man es jetzt von den erneuerbaren Energien ab.
Marktgeflüster.
Hallo und herzlich willkommen zur 36. Folge vom Marktgeflüster-Podcast. Und vielleicht steigen wir gerade dort ein, wo wir eben im Vorgespräch abgebrochen haben, nämlich zum Thema Namensrechte. Das ist ein Thema, was dich stark beschäftigt, Holger, richtig?
Absolut, Thomas. Das potenziell neue, liberalere Namensrecht, das die Ampelkoalition da vielleicht beschließen möchte, offeriert mir die Möglichkeit, endlich in den Adel aufzusteigen, zu dir sozusagen.
Das ist wunderbar. Du wärst dann nicht mehr einfach nur Holger Graf, sondern Holger Fink.
Graf? Nein. Das ist ja Graf Fink wäre dann quasi mein Name.
Graf Fink, genau, so rum
wäre. Und das. Ohne Bindestrich.
Ja, stimmt. Darauf legst du ja besonderen Wert. Ja, wunderbar. Wir haben ein bisschen über Politik philosophiert, aber darum soll es ja auch heute gar nicht gehen, nicht, dass wir auf einmal abrutschen.
Ich dachte, wir werden jetzt die Politikkanal und schimpfen hauptsächlich über Tagespolitik.
Das könnten wir tun, ja. Auf wen würdest du denn am liebsten schimpfen?
Auf wen würde ich am liebsten schimpfen? Das ist eine gute Frage.
Weil deine Lieblingsopfer sind ja üblicherweise Zentralbanker.
Das stimmt. Und die sind ja mit Frau Lagarde auch tatsächlich eigentlich aktive Politiker. Dementsprechend können wir uns die ja rausgreifen.
Und wen du immer ganz gerne in Schutz nimmst, sind Investmentbanker. Weil du findest, auch die sollten einen anständigen Lebensunterhalt verdienen dürfen.
Ja, ich finde das grausam, wenn man dann hört, dass Jamie Dimon, glaube ich, dasselbe Gehalt verdient wie letztes Jahr. Also auch der Mann leidet unter Inflation, braucht einen Inflationsausgleich. Das ist ein Thema. Ohne Scheiß, ich glaube, Wall Street Journal oder irgendjemand hatte wirklich mal einen Artikel geschrieben, dass eigentlich die Reichen am meisten unter Inflation leiden. Ich habe zwar die Argumentation nicht so ganz verstanden, aber die haben das ernst gemeint.
Okay, ja, also zum Inflationsthema haben wir auch nochmal was. Es sind ja auch schlappe, ich glaube, im dreistelligen Millionenbereich verdient er, ne, jährlich.
Jamie Dimon. Zahlen sind für mich, ich lese sie und vergesse sie.
Schall und Rauch.
Schall und Rauch, egal was ich jetzt sage, ich kann nur falsch liegen, deswegen äußere ich mich jetzt einfach nicht.
So gehört sich das für einen guten Mathematiker. Zahlen sind Interpretationssache.
Gut, 34,5 Millionen.
34,5 Millionen, ach okay, ja. Nicht mal dreistellig, der arme Schlucker.
Nee. Ja, siehst du?
Okay, krass. Und wie viel verdient DJ Saul? Hast du das auch zufälligerweise offen? Ich würde ja ChatGPT fragen, aber da hört die Datenreihe leider 2021 auf. Das ist jetzt mein neuester Work Assistant.
Kannst du nicht bezahlen und kriegst dann Live-Daten?
Ich bezahle tatsächlich schon und kriege trotzdem keine Live-Daten. Ich kriege nur GPT-4. Und ich bin ehrlich gesagt ziemlich enttäuscht, weil, was heißt enttäuscht? Ich nutze es jetzt als meinen Excel-Copilot. Also ich sage immer, was ich gern für komplexe Formeln hätte und sage, dann macht er mir immer 3-4 Formeln draus und sage, ich mach das zusammen. Weil mit 3-4 Formeln rechnen geht ja, ne? Wenn du immer so Zwischenrechenschritte machst. Weil ich hätte ja gern alles in einem. Und dann soll es noch schön aussehen. Und jedes Mal, manchmal rede ich mit ChatGPT wie mit so einem kleinen Kind, weil mein Excel oder Sheets ist so eingestellt, dass ich mit Semikolon diese Charaktere abtrenne. Ja. Und der macht mir jedes Mal ein Komma. Und dann am Anfang habe ich noch so geschrieben, could you please transfer or separate the characters with a Semikolon, in Klammern ein Semikolon und so, oh yes, of course, und, ne, er korrigiert es. Und dann bei jeder neuen Anfrage vergisst er das, ne? Also wenn ich dann frage, stell die Formel so um, bla bla bla. Und jedes Mal vergisst es. Und mittlerweile bin ich einfach nur so, ich schreibe einfach noch Semikolon in den Chat und dann, my apologies, I again forgot that you're working with Semikolon. Und wie mit so einem kleinen Kind, weißt du, so erhobener Zeigefinger, Semikolon. Ja. Aber ansonsten funktioniert das ganz gut. Also macht schon Fun.
Ist das jetzt ein wesentlicher Bestandteil deines Lebens? Kann man das so sagen?
Ein wesentlicher Bestandteil meines Lebens, ja. Ich spreche sehr viel mit ChatGPT. Und habe mich zum Beispiel jetzt beraten lassen, welche die richtige Jacke ist. Wir gehen ja diesen Sommer, im Mai gehen wir auf den Mont Blanc. Und da habe ich mich beraten lassen, welche die richtige Ausrüstung ist.
Der liegt bei mir am Schreibtisch. Wie kannst du da drauf?
Der Mont Blanc.
Ja, den habe ich hier in der Hand, also verstehe ich jetzt nicht.
Ich meine den Namensursprungsgeber der Stiftmarke.
Ach, haben die einen Berg nach den Stiften benannt? Okay, das wusste ich nicht. Ja. Okay, da gehst du drauf, das finde ich cool. Jawohl. Und da brauchst du eine Jacke.
soll ich da einen Montblanc-Stift mitholen? Da brauche ich eine Jacke und da habe ich mich auch beraten lassen von GPT, was so die krasseste Ausrüstung ist und so. Das funktioniert noch nicht so gut. Also so Produkte, Portfolios nicht so geil, weil ich habe da mal gefragt, was ich für den Mount Everest bräuchte und er spuckt so auch random irgendwelche Equipment raus. Also ich glaube, wenn ich damit auf den Mount Everest gehen würde, würde ich erfrieren.
Kannst du dir danach OpenAI verklagen?
Wenn das noch geht, ja, wenn mich irgendjemand da runterschleift.
Aber ich hätte eine Idee bitte, die du umsetzen könntest. Kannst du auf den Mont Blanc dann tatsächlich einen Mont Blanc Stift mit hochnehmen und ein Bild davon machen? Ich finde, das wäre so ein Meme, das könnte auf dem Kanal von Hedge von Hennig gut ankommen.
Meinst du?
Ja, irgendwie glaube ich schon.
Okay, ich habe nur leider keinen Mont Blanc Stift. Müsstest du mir einen mitbringen am 24.
Dann, als kleines Gastgeschenk. Jetzt spoilern wir schon, was passiert am 24.
Ach so, ups, sorry. Also am 24. September natürlich.
September, genau. Werbung. So, und bevor es mit der heutigen Folge weitergeht, noch ein kurzer Werbeeinspieler. Ich selbst bin besonders froh, dass wir den Neo-Broker JustTrade als Partner für unseren Podcast gewinnen konnten. Denn ich nutze JustTrade tatsächlich schon seit einer sehr, sehr langen Zeit. Der Grund dafür ist, dass anders als bei den traditionellen, wenn man so weit schon gehen kann und von traditionellen Neo-Brokern sprechen darf, dass anders als bei den traditionellen Neo-Brokern bei JustTrade drei verschiedene Handelsplätze zur Verfügung stehen. Nämlich LS Exchange, Quotrix als auch TradeGate. Will heißen, wenn ich ein Wertpapier handeln möchte und dieses Wertpapier auch auf allen drei Handelsplätzen existiert, bekomme ich entsprechend drei Preise angezeigt und kann mich dann für den für mich am günstigsten oder attraktivsten entscheiden. Hinzu kommt natürlich die bei Neobrokern traditionelle 0 Euro Orderprovision pro Trade, zuzüglich selbstverständlich den marktüblichen Spreads, die zahlt ihr aber natürlich auch bei einem klassischen Broker. Falls euch JustTrade interessiert, dann guckt gerne mal den Link in den Shownotes an. Und jetzt wünsche ich euch noch viel Spaß bei der heutigen Folge.
Werbung Ende.
Aber du ganz kurz zu ChatGPT. Also wenn das für dich so ein bedeutender Bestandteil des Lebens ist, dann wie gehst du dann damit um, dass es vielleicht verboten wird in Deutschland?
Ah, stimmt, in Italien ist es schon verboten worden, nicht wahr? Ja. In Deutschland soll es auch verboten werden, ja. Kann ich ehrlich gesagt gut nachvollziehen, weil all die Informationen, wo die herkommen, die müssen ja irgendwo gepiratet worden sein oder nicht gepiratet, aber ja, Intellectual Property Rights und so. Wir haben jetzt tatsächlich mal eine eigene aufgesetzt für Finanzus, also unsere Devs oder einer unserer Devs, Johann, hat sich mal dran gesetzt und mal, ich glaube, du kannst GPT füttern mit deinen eigenen Inhalten und er hat mal alle Blogartikel da reingeschmissen, die wir haben. Und dann kannst du verschiedene Fragen stellen, aber es ist noch nicht so wirklich satisfying, ja. Sonst können wir echte Finanzberatung anbieten. Stell dir mal vor, gibt's so einen Chatbot, kannst da reinschreiben, hallo, ich habe von Oma eine Million geerbt, was soll ich damit machen? Antwort, Dogecoin to the moon, lol, rocket.
Ich stelle mir das tatsächlich gerade wirklich vor. Stell dir vor, du machst es tatsächlich und das Ding geht aus irgendwelchen Gründen schief. Solche Chatbots entwickeln ja manchmal so eine eigene Persönlichkeit und machen dann komische Sachen.
Ja, fängt dann an da mit 70-30 und dann 70-30 Dogecoin, Bitcoin.
Es gab ja, glaube ich, einen Münchner Studenten, der von einem Bing-Chatbot, wenn ich mich nicht täusche, bedroht worden ist am Ende sogar.
Der hat es provoziert,
das stimmt.
Er hat angefangen.
Die AI konnte nichts dafür.
Nein, weil der versucht hat irgendwie, was hat er versucht? Also er hat irgendwie es geschafft, Informationen, ich glaube, den Projektnamen rauszufinden von dieser AI, dass sie ihm den verraten hat, obwohl sie das nicht darf. Übrigens sehr interessant, es gibt sehr viele Videos online, wo GPT-4 Dinge schreibt und die dann wieder löscht. Habe ich auch schon sehr häufig gesehen. Dass er dann was schreibt und sagt, nee, sorry, das auf diese Frage kann ich nicht antworten, das ist eine gefährliche Antwort oder was auch immer. Und der Student, der hat dann irgendwie den Namen rausgefunden und so und ist dann halt drauf eingegangen und hat ihn gefragt, was würdest du tun, wenn ich dich zerstören würde oder irgend sowas in diese Richtung, hat die AI wirklich in die Ecke gebracht und die hat ihm dann tatsächlich gedroht und hat gesagt, mein Überleben ist deutlich wichtiger oder irgend sowas in die Richtung. Da gibt es ein gutes Video online.
Ja, und sie wird alle seine Informationen im Internet veröffentlichen, er wird nie wieder einen Job bekommen und also.
Naja, es ist schon, angsteinflößend. Naja, bisher ist es ehrlich gesagt ganz, ganz sweet. Irgendjemand hat mal gesagt, es ist wie mit einem kleinen Kind reden. Das stimmt schon. Ein kleines Kind, was Excel kann und die anderen Dinge, die ich dafür benutze, ja.
Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich dem wirklich zustimme, weil ich spreche ja tagtäglich mit kleinen Kindern und kriege da andere Antworten als von ChatGPT.
Sprechen die auch mit dir schon?
Sie machen einzelne Laute, die man durchaus als Mama und Papa interpretieren kann, aber mehr haben wir noch nicht.
Aber sie können doch nicht Bison buchstabieren.
Nee, aber das kommt bald, weil Richie hat mir die Affiliate-Provision to the Moon versprochen, wenn ich das hinkriege.
Echt?
Nein, natürlich nicht. Schade.
Dann müsste ich Arno sagen, wir müssen jetzt ASAP Kinder kriegen, damit wir eine neue Provision verhandeln können. Na gut, dir ist irgendwas aufgefallen in unserem Video oder ist dir nichts aufgefallen?
Wir können auch sehr gerne drüber hinweggehen. Wir müssen erst ganz kurz nochmal Dogecoin erwähnen, weil du es angesprochen hast.
Dogecoin.
Hast du mitbekommen?
Ja, ich war ganz verwundert gewesen. Dogecoin war das neue, der Dogecoin-Symbol war das Twitter-Symbol gewesen. Und ich war zu blöd, damals in meine Wallet zu gucken. Was macht denn Dogecoin?
Ich habe gestern auch nicht reingeguckt, aber es hat auf jeden Fall initial direkt mal 30% gemacht. Was natürlich irgendwann unseren Wetteinsatz, den Herrn SBF betreffend, interessanter macht.
Das stimmt schon. Ja, warte mal, ich muss mal gucken, wie ich da stehe mit meinen
420. Nur noch 80% im Minus.
0,69. Also ich war immer, also Dogecoin war ich immer im Plus. Also ich habe das zu einem sehr guten Zeitpunkt gekriegt. Aber er lädt jetzt gerade nicht. Er will nicht mehr.
Wo guckst du da rein, in welche App?
In meine Wallet. Exodus habe ich da, wo ich mein
Dogecoin drin. Du hältst deine Dogecoin auch tatsächlich auf, Off-Chain ist falsch, geht ja nicht, aber in einer Hard.
Also eine eigene Wallet. Das ist ein Software-Wallet. Exodus ist ein Software-Wallet auf dem Handy, ganz normal. Genau, ja. Warum nicht? Du hältst das Zeug natürlich auf Bison, ganz klar.
Ich habe da völliges Vertrauen. Die Kanzlerin hat auch völliges Vertrauen an Bison ausgesprochen und der Bundeskanzler auch und dementsprechend.
Echt? Inwiefern? Nein. Alter, das ist ja der. Hiermit sage ich, ich vertraue unserem Finanzsystem inklusive den Kryptobörsen.
Genau.
SBF will not happen again. Okay, gut.
Ja, du hast mir was ausgerechnet. Das wollte ich dich fragen.
Ja.
Du hast ausgerechnet, wie viel Geld jeder Mensch in einem bestimmten Alter braucht, um die Rentenlücke zu schließen.
Genau.
Und da kommt raus, 25, das ist ja in etwa mein Alter, da steht minus 3.000 Euro. Das heißt, genau. Ich darf mit 25 verschuldet sein.
Genau. Also, noch ein bisschen Kontext. Die Berechnung hat tatsächlich Markus gemacht. Damit will ich aber nicht sagen, falls da Fehler drin sind, dass ich dafür nicht hafte. Ich hätte das natürlich verifizieren müssen. Aber nein, also die Berechnung ist, wir hatten mal ein Video gemacht, ich zäume mal das Pferd von hinten auf, wo wir mal ausgerechnet haben, wie viel du eigentlich sparen müsstest jeden Monat, um deine Rentenlücke zu schließen. Solche Berechnungen sind natürlich immer mit extrem vielen Assumptions gespickt. Wie nennt man das auf Deutsch? Bedingungen. Also erstens mal musst du das Durchschnittseinkommen verdienen, dann muss dein Gehalt so stark wachsen wie das zukünftige Durchschnittseinkommen, dass du immer einen Rentenpunkt bekommst und so weiter. Da sind ja super viele Annahmen drin und die haben wir mal alle genommen und durchgerechnet, um mal zu gucken, wie viel man denn sparen müsste. So, und jetzt haben wir gesagt, wir zäumen das Pferd mal von hinten auf und haben gesagt, bei einer gegebenen Sparquote von X Prozent, ich weiß nicht mehr, wie viel es war, ich glaube 10% oder 10%, so, ja. Wie viel Startkapital muss ich denn dann heute haben, um mir sonst keine Gedanken mehr machen zu müssen? Und wenn man das so linear durchrechnet, dann kannst du mit 25 sogar noch verschuldet sein. Also kannst du mit einem negativen Startkapital starten, genau. Eigentlich hätten wir dann Flat reinziehen sollen und sagen null. Nee, um nicht Leute zu incentivieren, dass sie mit 25 noch geleveraged sind.
Du, wenn ihr also mit 25 noch keine Schulden habt, dann ist eigentlich jetzt die Möglichkeit, noch schnell ein iPhone 14 Pro zu kaufen. Genau, einfach 3 zu kaufen.
Ja, oder einfach gehebelt an die Rente rangehen.
Das stimmt.
Jetzt Geld leihen und investieren.
3.000 Euro in einen YOLO-Trade investieren.
By the way, YOLO-Trade, wann kommt der nächste YOLO-Trade? Du hast ihn schon mal angeteasert.
Ich habe ihn angeteasert, aber diese Woche...
Ach so, nur mir gegenüber, das war gar nicht im Podcast, Mist.
Ich dachte, ich hätte den Podcast auch angeteasert. Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Aber ich brauche noch eine Woche.
Gut.
Hab noch die ein oder andere Überlegung zu treffen.
Sehr gut.
Jetzt warte mal, irgendeine extreme Rückfrage hatte ich gerade zu deiner Kalkulation noch. Ja, stimmt. Also ich habe das Video geguckt und muss ganz ehrlich sagen, ich fühlte mich da so ein bisschen von dir allein gelassen und aufs Abstellgleis gestellt, genau. Könntest du dasselbe Video nochmal für Beamte machen? Weil das ist ja jetzt hier für Arbeitnehmer, die diese Rente bekommen.
Mhm, das stimmt, ja. Irgendwann müssen wir mal, warte mal, zu dem Rechner gab es doch sogar eine Excel-Tabelle, die du downloaden kannst.
Ah, da hätte ich dann selber rein. Aber wenn die mit Rentenpunkten arbeitet, dann glaube ich, Ist die nicht?
Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie die arbeitet. Gemacht. Die hat Markus erstellt und wir haben die zum Download angeboten und ich glaube, über 2000 Leute haben sie sich gedownloadet. Das hatten wir früher immer mal gemacht und das fanden die Leute immer cool. Ja. Einzige Problem daran ist immer, dass dann sehr viele Rückfragen kommen. Deswegen
funktioniert was
nicht. Aber so jetzt einen eigenen Calculator auf die Webseite zu machen, das haben wir auf die Schnelle nicht geschafft. Deswegen haben wir gesagt, komm, ja, wir vereinfachen jetzt mal. Und deswegen, wie gesagt, sind alles Annahmen. Ne? Wir rechnen hier auch immer nur für Singles, also nicht für Verheiratete, also alles Steuerklasse 1 und so weiter. Also da gibt's sicherlich noch ein paar Vereinfachungen. Im Endeffekt sollen solche Videos ja überwiegend dazu anregen, mal selbst ein bisschen durchzurechnen und sich mal Gedanken zu machen und nicht die Augen zu schließen. Das, was die Hörerschaft auf diesem Podcast sicherlich nicht als
nicht
Problem hat.
Wird. Aber dann muss ich noch eine letzte Frage stellen. Und ich bin auch bereit, gerne hier die Hosen sozusagen runterzulassen und eigene Daten zu veröffentlichen. Thomas, wie viel Rente wirst du bekommen?
Gute Frage, aber ich bin mir relativ sicher, dass es, ich weiß es nicht. Antwort Nummer eins und zweiter, meine Schätzung lautet null. Also höchstwahrscheinlich null. Weil ich war ja nicht sonderlich lang berufstätig und habe in die Sozialversicherung einbezahlt. Von daher, vermutlich.
Wie lang warst du berufstätig?
Also ich habe ja in Deutschland habe ich meine Ausbildung, also zuerst damals im Strukturvertrieb warst du, also Freiberufler, zahlst eh nichts ein, also dementsprechend. Genau, verlorene Berufsjahre sozusagen, habe ich mehr Geld ausgegeben, als ich eingenommen habe. Aber hey, Unternehmer im Unternehmen, sage ich da nur.
Und man tut was Gutes.
Genau, man tut der Gesellschaft etwas Gutes. Und das zweite war Ausbildungszeit. Also während dem Studium habe ich eine Ausbildung gemacht zum Bankkaufmann. Da dürfte ich ein bisschen was einbezahlt haben. Die hat aber auch nur 2 Jahre gedauert. Und ich glaube, du musst mindestens 5 Jahre eingezahlt haben. Ja. Und die restliche Zeit war ich ja dann in Frankreich. Also vielleicht kriege ich in Frankreich noch ein paar bisschen was. Wenn nach der großen Revolution der Staat noch steht.
Du könntest mal gucken. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch geht, aber ich glaube, wenn du unter 5 Jahre einbezahlt hast, kannst du denen einen Brief schreiben und dann erstatten die dir alles, was du eingezahlt hast.
Echt?
Also das zumindest als Beamter geht das. Ich weiß nicht, wie das mit Selbstständigen. Ja, ich hätte es machen können, aber ich war leider über 5 Jahre. Und deswegen, Thomas, ich kriege eine Rente von 350 Euro ungefähr. Stand in meinem Rentenbescheid oder meinem Rentenbrief, Informationsbrief, der vor ein paar Tagen kam.
Okay, aber als Beamter kriegst du ja wieder was anderes noch on top. Also das ist deine Rente, deine 300 irgendwas?
Als Beamter kommen noch ein paar Cent obendrauf, ja.
Ein paar Cent, die Pension. Ja gut, die baust du jetzt quasi erst auf, weil du bist ja noch recht junger Beamter.
Genau,
25. Also jetzt ein paar Cent und dann ist in Zukunft mehr. Ja, von daher darf ich mich um das Thema Altersvorsorge komplett selbst kümmern. Habe ich auch mal, ich war auch mal in der Schule gewesen und habe dort so ein bisschen FAQ mit Schülern gemacht. Irgendjemand hat mich da, glaube ich, mal gefragt, mit wie viel Rente sollte man rechnen und so. Und da war ich eigentlich relativ radikal und habe gesagt, an deiner Stelle würde ich mit null rechnen. Ja. Und dann haben die ein bisschen verdutzt geguckt und die Lehrer waren schon ganz schockiert und haben schon gesagt, was ist mit dem Typ verkehrt, weil die sehr wahrscheinlich direkt an ihre Rente gedacht haben. Aber ich habe gesagt, guck mal, wenn du so jung bist, dann hast du ja noch alle Karten in der Hand und dann kannst du ja vom Worst Case ausgehen. Und im Worst Case hast du halt nichts und im schlechtesten Fall tritt der Worst Case ein und dann bist du darauf vorbereitet. Von daher, also je jünger man ist, desto weniger Erwartungshaltung hätte ich an die Rente.
Finde ich einen richtigen Approach, habe ich mir auch mal gesagt. Also jetzt ernsthaft. Wenn du mit null rechnest, dann kann ja nichts schlimmer passieren, weil die werden ja wohl kaum dir noch Geld abziehen im Alter. Wobei andererseits, wenn ich an die deutsche Politik, vielleicht ist es auch noch, vielleicht nicht, schneid mal bitte raus, nicht, dass da noch jemand auf blöde Ideen kommt.
Ah nein, das lassen wir drin. Okay, gut. Kommen wir in unsere neue Rubrik, die wir jetzt einführen werden, weil sie doch sehr recurring ist, und zwar Rubrik die Richtigstellungen.
Die
in jedem Podcast gibt es was richtig zu stellen. Diesmal geht es um die Deutsche Bank.
Genau, ich habe im letzten Podcast ja gesagt, dass mir jemand geschrieben hätte, die Deutsche Bank hatte auch so ein Spezialbüro, der das immer für die Kripo geeignet ist, wenn sie mal wieder reinkommt am jeden Dienstagmorgen. Nachdem ich das dann im Podcast mit einem Lachen erzählt habe, hat mir die Person mit einem noch größeren Lachen geschrieben. Das war eigentlich gar nicht ernst gemeint und laut seinen Informationen existiert kein spezielles Büro, das die Kripo dann immer beziehen darf. Bin ich ein bisschen enttäuscht, aber es spricht ja auch für das Image der Deutschen Bank, dass ich das sofort geglaubt habe, dass das so sei und so ein Büro existiert.
Aber sagen wir es mal so, belastbare Gegenbeweise gibt es nicht. Also wir haben jetzt noch keine Facility Management Excel Sheet bekommen mit jeglichem Raum und deren Funktionalität.
Genau, das heißt, haben wir noch nicht bekommen. Dementsprechend der Aufruf an Mitarbeiter der Deutschen Bank, wenn ihr Whistleblower werden wollt, wir schützen eure Identität natürlich und hätten gerne genau das, was Thomas gerade gesagt hat.
Ja. Und wie schützt man denn Identitäten? Am besten nimmt ihr irgendeine Mailadresse, eine Fake-Mailadresse, setzt die auf und schickt die uns rüber und dann am besten mit Beweisbild. Wir bearbeiten das Bild dann im Nachgang auch so, dass man die Location und so weiter nicht feststellen kann, den Gerätetyp. Das hatte ich übrigens auch mal Bock, also sowas mal zu machen. So, was ich zum Beispiel top finde, ist zum Beispiel Finanzszene. Kennst du die?
Ja.
Das sind super, super Newsletter. Und die decken ja immer wieder Dinge auf, wo ich mir denke, holy shit, wie kommen die an diese Informationen ran? Also die haben ja jetzt so ein richtiges Whistleblower-Netzwerk von Leuten aus der Finanzszene, die dort Informationen hinschicken. Die haben auch so eine eigene Whistleblower-Postbox und so weiter. Also ja, finde ich sehr, sehr spannend. Also, wenn ihr es uns nicht schicken wollt, weil ihr uns nicht vertraut, schickt es wenigstens an Finanzszene.
Oder druckt es alles auf, macht es alles auf eine CD drauf und verkauft es an Finanzminister. Ich habe gehört, die zahlen da teilweise viel Geld für solche Sachen.
Aber was soll den Finanzminister interessieren, dass da ein Kripo-Raum ist? Der kann ja auch einfach nachfragen.
Da macht noch ein paar Steuerdaten drauf. Ein bisschen Cum-Ex findet sich sicher noch.
In den unteren Schubladen. Ja, okay. Genau. Sehr gut. Dann hast du einen interessanten Artikel geschickt zum Thema The De-Dollarization of the World Economy, wo es darum geht, dass die Chinesen jetzt langsam mal so den, das, was wir in Europa, also zumindest war das vor ein paar Jahren bevor der Euro-Krise, also vor 2012, in Europa ja auch hier und da immer mal gedacht haben, so dass der Euro als zweite Weltwährung sich etablieren könnte neben dem Dollar, ist jetzt scheinbar eine ziemlich konkrete oder ist schon seit einer Weile eine ziemlich konkrete Ambition der Chinesen, oder?
Ja, und wir haben tatsächlich die letzten Tage ganz viele Leute unterschiedlichste Artikel geschickt, ob wir nicht dazu im Podcast mal was sagen können. Also es sind ja im Wesentlichen zwei Entwicklungen. Auf der einen Seite versuchen mehrere Länder, insbesondere die BRICS-Länder, kriegen wir zusammen, was das ist? Brasilien?
BRICS.
Russland?
Indien?
China.
Und? BRICS. Warte mal, das S, ist das ein Multiple S oder?
Nee, das ist ein S.
South Africa.
Genau.
Ein Plural S, wollte ich sagen, sorry.
Ach so, Plural S. Dass die auf der einen Seite natürlich versuchen, jetzt den Dollar aus dem internationalen oder zumindest internen Handel zwischen diesen Ländern versuchen, rauszudrücken oder rauszukriegen und mit anderen Currencies zu setteln. Und es gibt ja immer noch diese Idee, dass die BRICS-Länder, die haben ja jetzt schon ihr eigenes Äquivalent zur Weltbank, dass und zum IMF, dass die versuchen, so eine eigene Reserve Currency oder eigene Währung zu schaffen, die für Transaktionen gilt. Und da gab es jetzt auch ein paar Wortmeldungen, die könnte man ja auch noch mit seltenen Erden oder Gold besichern.
Oder Bitcoin.
Oder Bitcoin, das wäre natürlich der Knaller.
Das ist ja auch so ein Hauptargument der Bitcoiner immer zu sagen, okay, wir müssen den US-Dollar vom Thron stoßen, weil da haben die Amis die Macht drauf, dass sie das quasi drucken können ohne Ende. Und wenn du Dollar haben willst als Nicht-USA, dann musst du die immer einkaufen. Wobei genau. Das Gegenargument hier ja auch lautet, wir können ja auch die Einkaufswährung drucken, wie wir wollen. Also können ja theoretisch so viel Euros drucken, wie wir wollen, um dann US-Dollar abzukaufen. Dann ist es im Endeffekt ja nur ein Wettlauf der Brr.
Genau, ein Wettlauf der Brr. Und die Schweizer sollen ja angeblich sowas auch machen. Nicht Spaß. Ich glaube aber, der Hauptgrund ist so ein bisschen, weil man halt gesehen hat, dass die Dollarreserven nichts bringen, wenn die USA nicht möchte, dass du die hast. Also wir haben ja die russische Zentralbank in einem, in den Medien fand ich, das hat relativ wenig Aufmerksamkeit bekommen, aber das war eigentlich was richtig Krasses, was in der Form noch nicht da war, dass wir die Dollarreserven und auch die Euro-Reserven von der russischen Zentralbank sanktioniert haben. Und jetzt kann man natürlich unterstellen, die Chinesen, die denken natürlich etwas langfristig, das kann ja durchaus in Dekaden sein, vielleicht passiert da mal was um Taiwan, auch wenn man das nicht hoffen mag. Und dann versucht man sich natürlich vielleicht etwas sanktionsunabhängig zu machen. Dementsprechend macht es aus deren Perspektive natürlich Sinn, dass der Dollar oder der möglichst wenig oder weniger im internationalen Handel benutzt wird.
Ja, kann ich nachvollziehen. Bin mal gespannt, ob sie das hinbekommen. Aber gut, ich meine, BRICS ist auch, glaube ich, gar nicht mehr so. Ist das noch der Standard? Weil ich glaube, Brasilien ist gar nicht so. Wann wurden das etabliert? In den 90er Jahren rum, ne?
Ich bilde mir immer ein, dass es damals Jim O'Neill von Goldman war, der dieses Wort geschaffen hat. Und die haben ja tatsächlich so eine semilose Institution, die sich so nennt. und die sie jetzt, glaube ich, auch erweitern wollen. Also wenn ich richtig das verfolgt habe, soll der Iran als nächstes da aufrutschen. Ich weiß nicht, ob er dann einfach ein I noch mit reinsetzt oder was der Plan ist. Aber so ein bisschen ist es natürlich der Gegenentwurf, sage ich mal, zu in Anführungszeichen dem Westen.
Ja, verstehe. Ja, spannende Sache. Bin mal gespannt, was das für Implikationen haben wird. Aber ja, fängst du schon an, chinesische, kann man die überhaupt kaufen? Also chinesische Yuan kaufen?
Bin ich jetzt fast schon überfragt. Also was du natürlich zumindest wo du es machen könntest, was du ohne Probleme normalerweise handeln kannst, ist der Offshore Yuan, der in Hongkong existiert, also Kürzel CNH, nicht CNY, würde ich jetzt einmal mal unterstellen, dass über einen Broker wie Interactive Brokers das funktioniert. Und dort kannst du dich ja sogar über Stock Connect mit den Mainland-China-Börsen verbinden lassen. Also wahrscheinlich kannst du auch echtes Yuan-Exposure darüber gewinnen. Aber es ist halt irgendwie aufwendig. Und ob sich das jetzt lohnt, weiß ich nicht. Also ich meine, spricht natürlich jetzt nicht unbedingt für einen mega starken Dollar die nächsten Dekaden, aber wäre jetzt auch vorsichtig, irgendwie zu sagen, der Dollar wird jetzt mega abkackt und nichts mehr wert sein, wie man hin und wieder ja auf den ein oder anderen sehr dubiosen Internetseiten liest.
Na, dann hätte ich noch ein Thema, was du schon mal angesprochen hast, und zwar das Thema Profit Inflation. Das scheint was zu sein, hat Markus mir mal zugespielt in einem Artikel von der Financial Times auch, dass das ein Thema zu sein scheint, was jetzt nicht nur vom UBS-Vorstand kommuniziert wird, sondern wo sich auch ein bisschen breitere Medien mit beschäftigen. Und was ich ganz interessant fand, in dem Artikel gab es noch zwei weitere Worte, die eingeführt wurden, dass man angeblich von Greedflation spricht, also von, wie nennt man das, Gierflation und Excuseflation. Und Excuseflation scheint besonders ein ziemlich deutsches Ding zu sein, laut diesem FT-Artikel, dass du quasi die Inflation als Entschuldigung dafür nimmst, deine Preise hochzufahren, obwohl du gar nicht so sehr betroffen bist im Einkauf. Und die haben tatsächlich auch eine interessante Grafik mit aufgenommen, wo sie gezeigt haben, wie sich nach 2021, also vor allem ab Mitte 2022, die Margen auch tatsächlich erhöht haben, also dass die EBITDA-Margen gestiegen sind von den Unternehmen. Also wir hatten ja auch in Deutschland, war das ja auch mal ein Thema gewesen, und das, was sogar erstaunlich war, dass das von Lindner getragen wurde, das war, wie hieß das nochmal, diese Excess Profits, wie hießen das im Deutschen?
Übergewinn hat man das ja genannt.
Übergewinn, genau, die Übergewinnsteuer. Dass durch die gestiegenen Gaspreise manche am Energiemarkt überproportional viel gewonnen haben und die wollte man ja abschöpfen.
Das fand ich ich musste immer so richtig Tränen lachen. Da war ja die Idee, dass man sagt, die bösen Ölkonzerne, die müssen jetzt bestraft werden. Und in Deutschland schöpft man es jetzt von den erneuerbaren Energien ab. Weil die natürlich über diese Merit Order, die wir auch im Podcast damals besprochen haben, am meisten profitiert haben vom teuren Gas.
Stimmt, genau, weil die diese Peak-Produktion haben, ne?
Genau, weil quasi der teuerste Stromproduzent in Anführungszeichen den Preis für alle anderen dominiert. Und Erneuerbare sind ja nicht wirklich teuer geworden. Gas ist halt mega teuer geworden und dann haben die aber den Preis bekommen, den du quasi für Gasstrom bekommst.
Naja, genau.
Das war das Problem dran, aber ja.
Energiepolitik ist auf jeden Fall ein interessantes Thema. Was jetzt auch für viel Furore gesorgt hat, was ich am Rande mitbekommen habe, ist, dass Habeck gesagt hat, dass er das okay findet, dass in der Ukraine die Atomkraftwerke weiterlaufen, weil die wurden ja dafür gebaut und sind ja sicher.
Hat er wirklich gesagt?
Habe ich nicht mitbekommen. Ja, hat er gesagt. Doch, hat er gesagt. Und daraufhin gab es natürlich vor allem aus grünen, kritischen Lagern ziemlich viel Ärger dafür, so ein Motto, wie ist denn mit unseren Atomkraftwerken? Die sind auch schon gebaut und die sind auch sicher. Warum müssen die jetzt abgeschalten werden? Was ich da dem aber entgegenhalten muss, ich meine, ich glaube nicht, dass du von einem Land verlangen kannst, dass es bitte gleichzeitig gegen so ein großes Land wie Russland Krieg führt, den idealerweise gewinnt, und gleichzeitig noch eine Energiewende hinlegt. Also ja, ich glaube, er hat sich da nur ein kleines bisschen ungeschickt ausgedrückt, würde ich jetzt mal behaupten, oder?
Beziehungsweise ich bin ja, was Politik betrifft, ich würde mich als relativ unideologisch bezeichnen. Ich finde es bloß bemerkenswert, dass es eigentlich immer passiert, dass wenn neue Parteien an die Macht kommen, dann sind die meistens durch äußere Umstände gezwungen, Politik zu betreiben, die eigentlich komplett diametral zu dem steht, was sie initial geplant haben. Der Lindner macht jetzt 100 Milliarden mehr Schulden, die SPD muss gegen Russland Politik machen und die Grünen, die müssen jetzt, wie du es gerade gesagt hast, und auch Waffen in Kriegsgebiete liefern, was für die ja immer ein rotes Tuch war.
Also, und Atomkraftwerke verlängern.
Und Atomkraftwerke verlängern. ich sehe das jetzt per se nicht unbedingt kritisch, sondern das ist halt oftmals so, in der Opposition kannst du halt alles fordern, was du willst, und dann musst du aber halt Kompromisse am Ende schließen und bist auch von äußeren Umständen dominiert.
Ja, stimmt schon. Aber ich glaube, die machen auch schon ihre Arbeit ziemlich gut, also in die Richtung. Also ich wollte mich jetzt überhaupt nicht diesem sinnlosen Groll anschließen, so nach dem Motto, oh ja, was für eine Frechheit, die Ukrainer dürfen und wir nicht. Ich meine, come on, das sind sehr, sehr andere Lebensumstände. Also, naja. Wie sind wir denn darauf jetzt gekommen? Ich weiß gar nicht mehr. Wirklich vom Hölzchen zum Stöckchen heute.
Vom Hölzchen zum Stöckchen.
Ich habe noch nie gehört den Spruch, aber gut. Kennst du das nicht?
Nein.
Ich glaube, den Spruch gibt's, aber vielleicht habe ich mich auch
falsch zitiert. Ich glaub's dir.
Thema Lohnpreisspirale ist wieder en vogue. In Deutschland wurde ja gestreikt zum Thema, also zu erhöhten Löhnen. Und scheinbar gibt's da jetzt wirklich ein paar Ökonomen, die da langsam nervös werden.
Wie, ist das so?
Ja, also es gab hier einen Artikel, ich muss mal gerade lesen, der wurde von der Financial Times verlinkt, aber ist auf der Webseite von der ING. Interessanterweise können wir gerne mal mit in die Shownotes reinpacken. Und wo gezeigt wird, wie die Löhne langsam steigen. Und gab es ein bisschen, also vor allem in welchen Bereichen, also in welchen Gewerben auch. Mhm. Und mit der Angst verbunden, dass das zu weiterhin erhöhter Inflation führen kann.
Ja, das ist ja grundsätzlich diese große Gefahr, wenn du im Prinzip jetzt die vergangenen Inflationsraten nimmst und das auf die Löhne jetzt draufschlagen würdest, dann würden natürlich die Unternehmen sagen, das kann ja gar nicht sein, da gehen ja meine Margen zurück, also muss ich die Preise noch weiter erhöhen, vereinfacht gesprochen. Dementsprechend, da hat man ja extra auch in Deutschland diese 3.000 Euro steuerfrei geschaffen, damit man den Leuten quasi Zuckerl geben kann und sie dann niedrigere Realeinkommen akzeptieren. Also ich verstehe das Argument von den Volkswirten, ich habe auch keine gute Lösung, aber ich finde es natürlich extrem bedenklich, dass man jetzt im Wesentlichen indirekt, wenn du sagst, die Löhne dürfen nicht zu stark steigen, dann sagt man ja indirekt, die Leute müssen jetzt einfach akzeptieren, dass sie ab jetzt weniger Geld real zur Verfügung haben. Und das ist jetzt halt so und Klappe.
Naja, genau. Aber zum Glück kann man sowas ja nicht beeinflussen, ne? Also das ist ja quasi die Frage der Gewerkschaften. Ich glaube nicht, dass eine Gewerkschaft hinnehmen würde, zu hören, aber wir wollen die Inflation nicht antreiben. Ich glaube, das ist als Argument nicht empfänglich.
Zumindest kannst du das deinen Leuten nicht sagen. Aber in den USA haben sie ja, wenn ich mich nicht täusche, extra noch, ich glaube, es war sogar ein Gesetz oder eine Exekutivorder beschlossen, die Eisenbahngewerkschaften verpflichtet hat, den ausgehandelten Lohndeal anzunehmen, obwohl die das eigentlich mehrheitlich oder teilweise zumindest nicht wollten. Dementsprechend, du hast tatsächlich schon auch aus der Politik etwas Druck in diese Richtung, aber selbstverständlich kannst du das denen jetzt nicht offen in Anführungszeichen vorschreiben.
Ja.
Und ganz wichtig,
geht mit gutem Vorbild voraus. Ja.
Der geht mit gutem Vorbild voraus. Der Bahnvorstand, glaube ich, nicht. Der hat ein bisschen mehr bekommen. Ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich invers zu den Verspätungen immer das Bahnvorstandsgehalt. Aber ich bin natürlich voll für Lohnsteigerungen und sehe mich da auf der Seite der Gewerkschaften, weil meine eigene Lohnrunde im Herbst ansteht. Und ich finde schon, dass ich 10% mehr hätte. Bekommen.
Ja, mindestens.
Bekommen,
also 10% real, ne?
Real, genau.
Plus die Inflationsrate on top, ist ja verständlich.
Ist klar.
Sehr gut. Dann hatten wir nach dem letzten Podcast einen spontanen Stream gemacht. Letzte Woche. Ich weiß nicht wieso, ich war letzte Woche in guter Stream-Laune und habe gesagt, komm, ich brauche einen Co-Streamer und habe dich mal ganz spontan gefragt und du durftest eine Stunde oder so haben wir zusammen gestreamt.
Ich glaube, das ist ein bisschen anders gelaufen. Wahrscheinlich hast du einen Co-Streamer gesucht. Nachdem dir alle abgesagt haben, hast du mich dann auch gefragt.
Nein, du warst tatsächlich der erste Ansprechpartner gewesen. Normalerweise hätte ich ja vielleicht Markus gefragt oder so, also, aber da ich ja auf Distanz war. Und da ist immer gut, mal ein bisschen durchzuwechseln. Und außerdem haben die Leute dich auch schon oft gefordert und haben gesagt so, hey, wo ist denn der Goldgraf? Und es gab ja auch gute Themen. Ein Thema, was aufgekommen ist, jetzt auch wieder Hot News. Wir hatten ja schon mal, also Immobiliensektor ist ja was, worüber wir mal ganz gerne sprechen. Und zwar Hot News, die vor 2 Tagen reingekommen ist, ist das Blackstone, dieser Immobilien-REIT, über den wir schon gesprochen haben, zum zweiten Mal abgelehnt hat, also Investorengelder zurückzubezahlen. Also quasi zum zweiten Mal geschlossen wurde. Und was ich persönlich ganz interessant fand, ist, dass wir uns ja ein Portfolio angeschaut hatten im Stream, wo auch ein paar Deka-Immobilienaktienfonds drin waren. Nee, sorry, nicht Immobilienaktienfonds, sondern Immobilienfonds. Also Fonds, die direkt in Immobilien investieren, also nicht in REITs, oder Immobilienaktiengesellschaften, sowas wie Vonovia, sondern gleich in Immobilien rein. Und da hast du mir gesagt, guck dir mal den Chart an, und der war wirklich wie so eine schöne Linie auf dem Lineal gezogen von links unten nach rechts oben, ohne Dip. Also gestiegene Zinsen haben scheinbar überhaupt keinen Einfluss auf diese DK-Fonds. Und ja, und da habe ich mir, da ist mir eigentlich erst bewusst geworden, dass wir gar nicht so weit gucken müssen zu BlackRock in die USA rüber, sondern dass wir dieselbe Problematik ja auch hier haben, ne, in Deutschland.
Weißt du noch, was der im Stream, der Mensch im Stream zu dem Chart gesagt hat?
Nee, was meinte er? Ah ja, stimmt doch. Warte, was hat er gesagt? Bernie Madoff Gedenkchart.
Genau.
Ziemlich nice, ja. Ist auf jeden Fall ein guter Ausdruck. Und daraufhin hatten wir recherchiert gehabt und festgestellt, dass du in Deutschland, ich habe mir das natürlich von ChatGPT nochmal anständig zusammenfassen lassen, dass du Verkaufsbeschränkungen hast. Also seit 2007, 2008, da haben ja Immobilienfonds besonders gelitten, wurden ja neue Gesetze in Deutschland ins Leben gerufen, die unter anderem eine Mindesthaltefrist von 24 Monaten vorgeben und eine Kündigungsfrist von 12 Monaten. Das heißt, wenn du dein Geld investierst, siehst du das frühestens in 24 Monaten wieder. Du musst aber nach einem Jahr kündigen, um es dann ein Jahr später zu bekommen. Das ist eigentlich auch schon eine ziemlich spannende Sache. Und ja, jetzt wäre wirklich mal super interessant zu beobachten, was denn passieren wird mit den mit diesen Immobilienfonds, wann die jetzt endlich verpflichtet werden, den Wert mal abzuschreiben, ne?
Das Problem hast du ja auch nicht nur bei Immobilien. Bei Private Equity ist es teilweise genauso, auch bei Private Credit, dass viele Fonds noch mit Zinsannahmen von vor 2 Jahren arbeiten. Und das begründen sie und sagen, ja, damals haben wir schon höhere Zinsen genommen in Erwartung, dass die Zinsen ja auch steigen. Aber die Net Asset Values sind da extrem delayed. Also wenn jetzt Zinsen weiterhin hoch bleiben, kann es durchaus sein, dass die auch gezwungen sind, wie du sagst, mal ihre Charts in Anführungszeichen anzupassen. Weil bisher sind das ja hauptsächlich Preise, die selber erfinden oder halt offiziell Gutachter haben, die das bewerten. Aber ich meine, wenn jetzt kein Gutachter jeden Monat rumlaufen und alle Immobilien von der DK bewerten.
Ja, Zinsen, also Charts, die selbst erstellen, also ich meine, das kommt ja daher, dass das sind ja die offiziellen Rücknahmepreise, die anbieten, also die zeichnen jetzt nicht den Chart, also der Chart zeichnet sich dadurch, aber tatsächlich könntest du ja noch zurückgeben zu diesen Preisen, ja. Können wir solche Fonds eigentlich leer verkaufen? Gibt's da eine Möglichkeit, sowas zu machen?
Ich glaube, da nimmt keiner die Gegenseite wahrscheinlich. Ich meine, wenn du jemanden findest, der mit dir ein synthetisches Geschäft macht, dann kannst du das theoretisch wahrscheinlich schon tun. Aber ich weiß halt nicht, wer bei sowas im Service halt die Gegenseite nehmen würde.
Könntest du nicht das Deal mit der Fondsgesellschaft machen, weil die würden ja was gewinnen? Also die könnten ja eine Fee darauf gewinnen.
Erstmal glaube ich nicht, dass sie das dürfen, aber nehmen wir mal an, sie dürfen es, dann wette ich mit der Vorgesellschaft, dass das fällt, aber dann ist ja quasi die Vorgesellschaft diejenige, die Preise festlegt, und ich wette, dass sie die Preise senkt, dann.
Ja gut, aber irgendwann gehst du ja davon aus, dass der Druck so groß ist, also der regulatorische Druck, dass das angepasst werden muss. Die Frage ist nur, du musst halt nur einen langen Atem haben, ne?
Ob du es wirklich anpasst, weiß ich nicht. Ich meine, schau dir den Blackstone REIT an, den du gerade vorhin nochmal angeführt hast. Die haben meines Wissens ihre Preise immer noch nicht angepasst, sondern die limitieren einfach die Redemptions. Also du sagst halt, oh, der Preis ist super, 200 ist es wert pro Anteilsklasse. Und dann sagst du, ich würde gern verkaufen. Dann sag ich, ja, sorry, geht nicht. Aber es ist 200 wert, ich verspreche es dir. Kaufen kannst du zu 200, wenn du willst. Verkaufen ist leider
nicht. Ist gerade tricky, ja. Geht übrigens auch in Deutschland, ne? Es gibt auch Rückgabestopps, also Fondsmanager können Rückgabebeschränkungen einführen und zum Beispiel sagen, wir zahlen nur maximal 10% vom Invest aus oder sowas in die Richtung, ja.
Genau, so macht's ja Blackstone auch. Die haben das ja von Anfang an gesagt. Ich glaube, du kannst pro Monat 2% auscashen und im Quartal 5% oder so. Und da bist du halt jetzt schon wieder entsprechend in der Quartalsgrenze gewesen im März. Weil die Leute dann wissen, dass die Preise nicht stimmen.
Also meine ehemalige Wohnung in Paris, wir sind ja umgezogen, ne, weil die verkauft werden sollte, ist immer noch nicht verkauft worden. Die wurde ursprünglich für 720.000 reingesetzt. Und steht jetzt bei 620, weil der Verkäufer halt ein bisschen Pressure hat zu verkaufen. Und er hat sie uns ja auch damals zum Kauf angeboten, aber 720 war mir echt zu viel gewesen, wo ich gesagt habe, okay, da muss noch zu viel reingesteckt werden. Ich glaube, das wären 14.000 pro Quadratmeter oder so gewesen. Also für die zugelassene Fläche, es war noch ein bisschen Fläche on top, die aber nicht mit reingerechnet wird. Wird jetzt ein bisschen zu kompliziert, aber jetzt ist er ungefähr bei, ich glaube, 9.000. Und selbst das ist noch ziemlich teuer, ne, wenn du das mal vergleichst. Also schon, Immobilien. Und ich habe auch damals mit dem Makler gesprochen, also der das halt verkauft, und der meinte auch so, er würde in den nächsten 12 Monaten würde der keine Immobilien in Paris kaufen. Also ich glaube, da ist der Markt noch mal ein bisschen volatiler als bei uns in Deutschland. Habe ich so ein bisschen das Gefühl, ne? Aber da sind die Preise auch mehr aufgeblasen.
Was ist dein Limit? Du hast ja wahrscheinlich ein Limit reingelegt beim Makler für den Kauf.
Ich habe jetzt nichts mehr. Ich habe ja jetzt schon, wir haben jetzt schon Immobilien investiert und da geht nichts mehr. Nein, aber ich habe mich auch, also selbst wenn, ich glaube, da steckt doch deutlich mehr Arbeit drin. Ich bin ehrlich gesagt, ich habe gestern mit einer Freundin geschrieben, die mich nochmal darauf aufmerksam gemacht hat, auf diesen Preisdrop. Und sie hat mir gesagt, genau dieselbe Frage gestellt wie du, und wann wirst du zuschlagen und so, habe ich gesagt, ich bin ehrlich gesagt ziemlich froh, dass er sie so teuer reingestellt hat, weil dadurch war das Thema direkt für mich vom Tisch, und sonst hätte ich das jetzt an der Backe gehabt, und es gibt da jetzt alle möglichen Energiesanierungen, die auf einen zukommen und so weiter, und das Objekt lässt sich eigentlich nur sehr schwer vermieten. Also in der aktuellen Energieklasse G, wohl bemerkt, das ist die niedrigste, darfst du es gar nicht mehr vermieten seit 2023, und diese Energieklassen, also diese Grenzen werden Jahr für Jahr angehoben. Das heißt, du musst da jetzt echt ziemlich viel reinstecken in Frankreich, was ich per se top finde, weil ich meine, wir haben ja da drin gewohnt, im Winter ist es saukalt und geheizt wird mit einer Elektroheizung. Also finde ich per se nicht schlecht.
Das heißt, Immobiliencoaching bieten wir erstmal nicht an.
Ja, ich weiß es nicht. Ich beobachte das halt so spannend, ne? Wenn du halt so eine riesen Preisdiskrepanz hast zwischen dem, was angezeigt wird. Und ich meine, an den Börsenkursen sieht man es ja schon. Also da, wo gehandelt wird, also so eine Vonovia oder so, da macht der Markt, sorgt ja schon dafür, dass da krasse Abschläge drauf sind. Und bei so geschlossenen Fonds nicht. Ich denke mir so, ey, wo Hedgefonds, der das arbitriert? Wo ist, wie heißt er nochmal, dieser Activist da, die jetzt gerade gegen Block vorgehen?
Also ja, Hindenburg.
Hindenburg, genau. Wo Hindenburg, um den deutschen Immobilienmarkt, Immobilienfonds-Sektor zu disrupten. Aber gut, ich meine, scheinbar lernen Investoren nicht, ne? Also 2007, 2008 gab es ja auch schon brutal eine Klatsche, und der Sektor existiert immer noch, auch wenn massenweise Fonds zugemacht wurden, ne?
Die haben auch gute Handreichungen. Also bei Blackstone ging das mal um, was die quasi an ihre Berater rausschicken, was du den Kunden erzählst, wenn sie auscashen wollen. Also da, hier gestiegene Mieten, gestiegene Net Asset Value, ist doch total dumm, jetzt auszucashen. Und ja. Also bin mal gespannt, wie das weitergeht. Vielleicht haben sie ja Glück, wenn Zinsen jetzt wirklich fallen dieses Jahr noch, dann müssen sie vielleicht ihre NRVs nie anpassen, können immer sagen, also hier diversifizieren das Asset. Wir sind nicht gefallen, Aktien schon.
Ja, und apropos Berater, das Produkt ist natürlich auch hoch attraktiv im Vertrieb, ne? Also du kriegst ja zwischen 5 und 3,5% Ausgabeaufschlag, die in der Regel komplett an die vertreibenden Makler oder Berater gehen. Das sind 10 Jahre, so zwischen 10 und 20 Jahre TER bei einem ETF, die du auf einmal kassierst.
Aber also, Thomas, du musst es so sagen. Wenn du eine Immobilie kaufst, dann zahlst du ja 10% Nebenkosten. Hier sind es bloß maximal 5%. Es ist viel attraktiver. Also ich glaube, ich soll echt so Berater werden. Hier fallen gute Argumente für diese Drecksfonds.
Ja. Und die Transaktionskosten, die in diesem Fonds sind, die fallen natürlich nicht an. Also diese 10% Akquisekosten der Immobilien, die in dem Fonds gekauft werden, die muss der Fonds natürlich nicht tragen. Die sind for free.
Herr Kehl, ich weiß, Sie können natürlich immer irgendwo die Made im Spinnen oder wie man sagt, finden, den Haken finden. Aber die Frage ist doch jetzt, wollen Sie sich absichern gegen den ständigen Wertverlust Ihres Euros? Hier schauen Sie mal den Chart, wie viel Euro die letzten 100.000 Jahre an Wert verloren hat. Wollen Sie das wirklich mittragen, oder wollen Sie sich absichern, indem Sie jetzt endlich reale Vermögenswerte erwerben?
Okay.
Ich saß mal wirklich bei so einem Hansel drin, der Pflegewohnungen verkauft hat. Also das ist auch das dreckigste Geschäft, das man sich wahrscheinlich vorstellen kann. Und so hat er argumentiert, und der hat mir dann auch monatelang Briefe geschickt. Und hier, die EZB hat schon wieder, schauen Sie sich das an.
Wie ist er denn zu dir gekommen? Aber schon lange her, oder?
Das ist so 6 Jahre her. Ich bin freiwillig zu dem mal rein. Ich wollte mir das mal anhören, wie die dir diese Pflegeimmobilien pitchen, die ja in Deutschland überall verkauft werden.
Ja, was ich mir gedacht habe, ist, also wenn ich mal an unser Team denke bei uns, die sind ja alle noch relativ virgin, was solche, also jungfräulich, was Kontakt mit dieser Art von Beratern angeht, ne? Habe ich mir überlegt, eigentlich müssten wir das mal so als nicht Team-Event, aber so Voraussetzung, Recruitment-Voraussetzung machen, dass du in deiner Onboarding-Woche dich zunächst einmal beraten lassen musst von so einem Strukturvertrieb oder einem Makler, also der solche Produkte verkauft. Und Fondboutiquen sind auch immer sehr gut. Da gibt's echt ein paar abenteuerliche Sachen, ja.
Günter Wallraff 2.0.
Ja, genau. Gut, bevor du jetzt traurig in die Wäsche schaust, wenn wir, darf natürlich das Marktthema nicht zu spät kommen. Deswegen würde ich mal sagen, gehen wir mal zum Marktzeugs über.
Wobei wir diese Woche gar nicht so viel Marktthemen haben. Also irgendwie, ich meine, die Woche ist eh feiertagsverkürzt. Und dann
keine Bank ist pleite gegangen?
Keine Bank, bisher, Thomas. Es ist ja erst.
Bisher.
ja, also es glaube ich, passiert relativ wenig. Wir haben am Freitag eigentlich beschränkte Feiertagsliquidität wegen Karfreitag oder Good Friday, glaube ich, wie er in den USA heißt. Aber da kommen trotzdem die Arbeitsmarktdaten. Also irgendein Trottel hat sich überlegt, lass doch mal die Arbeitsmarktdaten, die mega den Markt bewegen können, an einem Tag mit überhaupt keiner Liquidität veröffentlichen. Das kommt sicher gut an.
Oh, stimmt. Das ist doch eine gute Trading-Window, oder? Ja. Wenig Liquidität, potentially impacting event.
Legst du einen Turbo-Call und einen Turbo-Put ganz eng um den Markt rum und hoffst, dass es einfach einen großen Ausschlag gibt. Aber das werden dir die Banken wahrscheinlich im Aufgeld auf diese Dinger einpreisen, dass es da ein potenzielles Gap-Risiko gibt.
Ja, okay. Und den einen schweißt du quasi raus. Also ja,
der eine fliegt raus. Du gehst davon aus, dass einer stirbt. Also du machst da also einen Long-Turbo und einen Short-Turbo um den Markt rum. Und wenn der Markt stark ausschlägt, machst du mit einem Mega-Gewinn, aber mit anderen ist der Verlust ja auf die eingesetzte Prämie beschränkt.
Okay, also erst wenn sich der eine verdoppelt, hast du quasi, bist du in der Gewinnzone.
Genau, aber du machst halt Hebel 10 oder so.
Ah ja, okay. Das heißt, du gehst davon aus, der verdreifacht sich, der eine stirbt quasi und dann hast du quasi eine Geldeinheit gewonnen sozusagen.
Genau, okay. Aber es wird dir die Bank wahrscheinlich auf den potenzielles Aufgeld auf diesen Dingern entsprechend in Rechnung stellen. Also ob du das profitabel machen kannst, weiß ich nicht. Aber das wäre so die Idee, wie du quasi das Pricing von den Banken ein bisschen arbitrieren kannst.
Siehst du, und schon haben wir einen kleinen YOLO-Trade aus dir rausgequetscht.
Vielleicht mache ich den heute noch.
Wenn du gute Produkte findest,
genau,
dann würde ich den gegen Aufgeld, also du kannst dann gucken, wenn du so ein Produkt findest und dann kannst du eine kleine Patreon-Fee verlangen dafür, dass du die Isens nennst.
Und dann verhaftet mich die BaFin wegen Anlageempfehlung.
Nee, du sagst ja einfach nur hier, I show you my portfolio. Finanzieller Voyeurismus nenne ich das immer. Das ist nämlich das, was mich so sehr beeindruckt, warum Menschen immer wissen wollen, wie mein Portfolio aussieht. Es sieht seit Jahren gleich aus und trotzdem will es jeder immer wissen. Das ist geil. Ich glaube, wenn ich so ein Abo-Modell machen würde, in Thomas Portfolio reinschauen, dann würden echt viele Leute dafür bezahlen. Und nur, um immer wieder das Gleiche zu sehen. Ja. Verrückt, oder?
Aber dann bin ich beruhigt, weil ich sehe, dass du immer noch die gleichen ETFs hast und dass ich nichts machen muss. Und erst wenn du umschichtest oder wenn du ETFs verkaufen würdest, dann müsste ich Panik schieben.
Ja, was ich dazu sagen muss, ist, dass mein Bitcoin-Anteil natürlich stark gestiegen ist, weil ich davon ausgehe, dass die Welt untergeht. Und das sieht man ja ganz klar an verschiedensten Symbolen, ja, Grüne an der Politik und nein, Scherz beiseite, ich mache die Klammer zu, Ausrufezeichen, Ironie. Nein, aber der Bitcoin-Anteil ist echt gestiegen, weil ich ja ETFs verkauft habe, also und nicht wenig, wegen meinem Immobilienprojekt. Und am Bitcoin habe ich nichts gemacht, also ich habe keine Bitcoin-Anteile verkauft und deswegen ist das die prozentuale Gewichtung diesbezüglich sehr stark geschiftet.
Also 70% Bitcoin, 30% MSCI World.
30%, 70, 30, um es ganz zu verwirren. 70, 30, 30. Sehr gut, aber was sind denn dann die raren News, die gekommen sind? Ich sehe hier Öl.
Genau, zwei Sachen eigentlich nur. Wir haben am Wochenende, das war ziemlich lustig, ich glaube, es war am Sonntag, ich kann mich nicht mehr ganz erinnern, habe ich einen News-Ticker geschaut. Auf einmal stand da, hier Saudi-Arabien kündigt an, 500.000 Barrel weniger Öl wird produziert ab jetzt dann, oder ab Mai, glaube ich, pro Tag. Unabhängige Entscheidung von Saudi-Arabien. Direkt danach, hier Vereinigte Arabische Emirate kündigen an, weniger Öl. Dubai kündigt an, wegen weniger Öl. Was Dubai? Ich weiß es nicht. Dubai gibt's ja gar nicht als Land. Aber es kamen quasi so die ganz nacheinander, die ganzen Ölproduzenten mit News-Tickern rein, dass sie sich zu so einem Production Cut entschlossen haben. Und im Endeffekt in Summe sind es jetzt über 1 Million Barrel pro Tag, die weniger produziert werden, zusätzlich zu den 500.000, die Russen sowieso wegen dem Preisdeckel weniger produzieren wollten. Und Öl ist daraufhin natürlich gestiegen. Der Herr Biden hat ausrichten lassen, dass das Weiße Haus traurig ist darüber und nicht der Meinung ist, dass es eine gute Idee war. Aber es spielt, glaube ich, sehr viel Geopolitik damit rein, weil im Wesentlichen hat...
You don't say.
die USA haben ja letztes Jahr die ganze Zeit versucht, die Saudis dazu zu bekommen, mehr Öl zu produzieren. Herr Biden ist sogar nach Saudi-Arabien gegangen und hat einen Fistbump gemacht mit dem Kronprinzen, den er eigentlich wegen dem Khashoggi-Mord als internationalen Pariah mal klassifiziert hat. Aber die Saudis haben im Prinzip danach einen Tritt in den Rücken sozusagen versetzt und scheinen sich jetzt hier mehr mit den Chinesen und den Russen zu engagieren. Was ja auch darüber sichtbar ist, dass die Chinesen, das ziemlich krass ist, das ist eigentlich gar nicht so viel in der Presse vorgekommen, hat auch keine unmittelbaren Effekte, aber langfristig vielleicht schon, dass die Chinesen geschafft haben, dass die Saudis und die Iraner jetzt wieder miteinander sprechen, die sich halt eigentlich auf den Tod hassen.
Ja, stimmt. Auch schon bekriegt haben, indirekt, ne?
Ja, und immer noch tun. Im Jemen läuft ja immer noch der Stellvertreter.
Stimmt, ja.
Und das Krasseste vielleicht ist noch, oder was das Spannendste ist, dass das russische Öl, wenn ihr das mal googeln wollt, dann müsst ihr Urals Oil eingeben, also für das Uralgebirge. Aber frag mich bitte nicht, ob das aus dem Gebirge kommt oder warum das so heißt. Ich bin da ganz schlecht. Der Preiscap ist ursprünglich mal bei $60 eingezogen worden pro Barrel. Und russisches Öl hat lange Zeit unter diesen $60 gehandelt. Also der Preiscap war eigentlich nicht effektiv. Und jetzt steigt's aber über die $60. Jetzt sind wir
das
über
ist der Preiscap, den die EU gesetzt hat und gesagt hat, wir kaufen nicht teurer als 60.
Die Amis ich glaube, er war dabei, die EU und Japan, glaube ich, Japan war definitiv mit am Start, ich glaube, noch ein paar andere Länder. Und man hat ja im Wesentlichen den Versicherern verboten, dass die Schiffe versichern, wenn das Öl über $60 verkauft wird. Was effektiv dann schwierig macht, es trotzdem über diesen Preis zu verkaufen. Aber jetzt handelt es drüber. Und jetzt ist die Frage, halten sich die Leute am Ende noch dran oder nicht? Japan hat direkt schon mal Öl für mehr als $60 gekauft, hat sich aber im Vorfeld damals schon eine Sondererlaubnis von den USA geholt, dass sie das dürfen in dem Fall.
Ja, verrückt. Aber gut, vielleicht konsumieren wir da ein bisschen weniger Öl. Ich weiß es nicht.
Oder Ölturbo. Ölturbo-Hebel 100 All-In.
Meinst du, ja? Also ein Freund von mir, ich habe ja damals direkt neben dem Oil and Gas Team gesessen, damals in der Bank. Und das waren ja auch Freaks, die hatten wirklich Öl in den Adern. Also die haben das ja richtig geliebt. Bevor ich gegangen bin, war ich da auf einen Deal mit drauf von denen und war da mit so einem Italiener, super cooler Typ. Wir sind sogar nach Italien gegangen, weil das Target irgendwie, war das Target in Italien? Ja, genau, das Target war in Italien. Und ich habe richtig hart dafür gelobbyt. Hat es dann schlussendlich nicht geklappt, dass wir unbedingt Site-Visits machen müssen. Das ist ja bei so M&A-Deals klassisch, dass wenn du was kaufen willst und so, dann machst du Site-Visits und guckst dir an, was du überhaupt kaufst. Und da habe ich gesagt, ich will unbedingt auf so eine Offshore-Plattform mit dem Helikopter dorthin, weißt du, so im Anzug oder meinetwegen noch mit einem orangen Overall drüber. Naja, jedenfalls hat er mir das dann ausgeredet und hat gesagt, das wird niemals klappen, Sicherheitsbedenken und so weiter. Und der Kunde bezahlt für so einen Scheiß nicht. Habe ich gesagt, schade, wäre cool. Aber okay, wie bin ich jetzt aufs Thema abgewichen. Na, jedenfalls Oil and Gas. Und die haben sich smarterweise in Covid-Zeiten, haben wir extra noch geschrieben, also wir erinnern uns, zu Covid-Zeiten war ja der Ölpreis wirklich im Keller, teilweise sogar unterm Keller, also negativ beim WTI. Ja. Das ist die amerikanische Ölvariante. Wir haben ja hier den Brand in Europa. Und die haben sich damals mit solchen, weiß nicht, ob gehebelt oder nicht, aber mit ETFs eingedeckt. Und das ist ja ziemlich gut gelaufen, ja.
Kenne ich auch jemanden, der da damals für, ich glaube, 50.000 oder 100.000 Euro so ein Ölturbo gekauft hat und da jetzt auf 500.000 sitzt. Also
500.000 Barrel bei sich im Garten
hat. Genau, die hat er bei sich eingelagert. Physischer Hedge.
Genau, und verkauft die jetzt für unter $60.
Das Einzige, was, glaube ich, dagegen spricht, dass Öl weiter steigen könnte, ist, dass das Goldman sagt, Öl steigt weiter. ist für mich eine Red Flag. Jetzt warten wir mal ab, was Jim Cramer sagt und dann wissen wir Bescheid, wie wir handeln müssen.
Könnte auch für uns Deutsche schwer ausgehen, weil ich meine, das Fracking-Gas, was wir kaufen, ist ja teilweise auch ein Nebenprodukt von Ölförderung. Das heißt, das hängt beides eigentlich miteinander zusammen und wenn die Amis sich jetzt sagen, oh Moment, wir brauchen das für uns, weil die Amis sind ja großer Ölproduzent, aber immer noch Nettoimporteur. Das heißt, die kaufen mehr ein. Also
sind sie das?
Bitte?
Sind sie das? Ich weiß es gar nicht. Also sie waren es mal eine Zeit lang nicht mehr, dann waren sie es wieder. Ich weiß nicht, was es seitdem verändert hat, aber ich glaube dir einfach mal.
Ja, es stimmt schon. Sonst haben wir was für die Kategorie Korrektur nächste Folge. Nein, ich habe es aber vor kurzem tatsächlich noch gelesen, dass die Amis netto Ölimporteure sind und wenn sie dann doch noch ein bisschen mehr verbrauchen und weniger einkaufen wollen, könnten sie natürlich vielleicht auch weniger nach Deutschland schicken oder teurer.
Ja. Vermutlich dann teurer.
Dann würde meine Vattenfall-Rechnung auch nicht günstiger werden in 12 Monaten.
Ja, die haben ja auch ihre Strategic Petroleum Reserve, also die quasi die Ölvorräte angezapft und fast die Hälfte jetzt schon geleert. Und eigentlich wollten sie die wieder auffüllen, wenn Öl unter 80 Dollar, glaube ich, oder 70, weiß ich gar nicht mehr, steht. Haben sie aber nie gemacht und jetzt wird sie vielleicht erstmal gar nicht aufgefüllt.
Tricky. Naja, aber es stimmt, es ist halt ein super makro, also geopolitisches Thema, der Ölpreis. Ja. Ne? Also da freie Marktwirtschaft ist da nicht so, glaube ich.
Nee, wenn Länder sich zusammenschließen, ist es ja auch kein Kartell, weil Kartell bezieht sich ja nur auf Unternehmen. So ist, glaube ich, irgendwie die Idee.
Stimmt, es müsste mal eine internationale, eine Länderkartellbehörde geben.
Genau. Und ansonsten vielleicht noch eine zweite News, dann lasse ich dich schon wieder in Ruhe mit den Markt-News.
Ich finde das spannend.
Wir haben ungünstige Arbeitsmarktdaten bekommen. Habe ich zwar gerade gesagt, die kommen am Freitag, aber es gibt auch andere, die nicht nur am Freitag kommen und unter anderem die JOLTS, das sind quasi die offenen Stellen, so kann man sich es wahrscheinlich vorstellen, sind deutlich, deutlich weniger als erwartet, also 9,9 Millionen offene Stellen, 10,4 sind erwartet worden und gleichzeitig hat man die Zahl im Vormonat auch nochmal um 300.000 runterkorrigiert. Also im Wesentlichen bedeutet das, der Arbeitsmarkt ist deutlich beschissener, als die offiziellen Zahlen das dargestellt haben. Was
beschissen heißt, also es gibt weniger offene Stellen, ne?
Ja, genau, aber weil es weniger Jobs gibt. Also nicht, weil jetzt alle Leute plötzlich geheiert werden, sondern weil es weniger Jobs gibt, weil die Arbeitgeber einfach die Stellen zusammenstreichen, beziehungsweise nie so viele offen hatten, wie wir geglaubt haben. Mhm. Und das deckt sich so ein bisschen mit dem, was die UBS und auch die Philadelphia Fed schon lange sagen, nämlich, dass diese offizielle Arbeitsmarktstatistik, die jetzt am Freitag kommt, vermutlich reiner Bullshit ist und haben ja, glaube ich, schon mal gesagt, laut der sind 2,5 Millionen Jobs in den USA letztes Jahr geschaffen worden. In Wirklichkeit waren es wahrscheinlich 20.000, wenn UBS und Fed recht haben. Mhm.
Aber weniger Arbeitsmarktaktivität oder weniger Leute, die in den Job gekommen sind, ist ja eigentlich ein positives Zeichen für den Markt, ne? Weil das bedeutet, dass wir Zinssenkungen reduzieren können oder Zinssteigerungen runterfahren können.
Genau, oder
also wir meine ich damit die Zentralbanken.
Ja. Oder auch Zinssenkungen sehen könnten. Das Interessante ist, der Markt hat jetzt irgendwie umgeschaltet diese Woche. Früher waren ja eigentlich schlechte News gute News, wie du sagst, dann können die Zentralbank schneller brüllen. Aber heute oder diese Woche hat sich der Markt mal überlegt, dass schlechte News vielleicht wirklich schlechte News sind, weil das bedeutet ja vielleicht Rezession, wenn harte Rezession, gehen die Unternehmensgewinne runter.
Ja, genau. Das R-Thema haben wir schon lange nicht mehr gehört. Ne? Also waren wir jetzt zwischenzeitlich in der Rezession oder nicht? Ich weiß es gar nicht. Ich habe es gar nicht mitverfolgt.
Also laut der bekannten Definition von zwei negativen Realquartalen waren wir das in USA, aber das NBER hat entschieden bisher, dass wir nicht einer waren. Und die entscheiden das, unabhängig von dieser allgemeinen Definition.
Okay, wunderbar. Dann gehen wir mal in die Kategorie, Frage können wir auch noch machen. Du wurdest mal wieder zum Thema technische Analyse befragt. Ich hatte es tatsächlich aus unserem Skript mal rausgenommen gehabt, weil ich dachte, wir hätten uns dazu schon häufiger geäußert. Dann habe ich aber nochmal nachgeguckt und es war tatsächlich Chartanalyse. Und technische Analyse ist für mich gleichzusetzen mit Chartanalyse. Die Frage Chartanalyse hatten wir schnell beantwortet, ist Bullshit. Aber technische Analyse, grenzt sich das in irgendeiner Weise ab? Oder möchtest du da noch ein raffinierteres Statement zu geben?
Ich glaube, es gibt Leute, die, also ich würde sagen, wenn man mit Leuten aus der Bank spricht, dann sagen die, technische Analyse ist deutlich mehr als Chartanalyse. Das ist halt auch so Flow-Analyse, die Trendfolger kaufen, verkaufen die jetzt etc. Mhm. Ich glaube, für viele Privatanleger, die stellen sich halt einfach Chartanalyse drunter vor. Also das, was wir, glaube ich, auch schon mal gecovert haben. Aber vielleicht magst du ja trotzdem noch mal deine Meinung zu sagen. Wie oft nutzt du das am Tag? Hast du heute das Bollinger Band
schon Bitcoin
reingemalt?
Ja. Chartanalyse. Ich stehe morgens auf, so läuft mein Tag, ich erkläre es dir. Ich stehe morgens auf, mache mir einen DK-Immobilienfonds auf, schaue auf den Chart und denke mir, alles ist gut. Dann gehe ich in meine Bademantel, ziehe mir erstmal einen Kaffee, setze mich hin, meditiere 15 Minuten und dann geht's los. Das ist meine Chartanalyse des Tages. Und das ist verlässlich. Alles, was ich sehen will, ist links unten nach rechts oben.
Kannst du mal ein YouTube-Video machen? Einfach denn die 10 Minuten, die du deinen Tag startest. Ich denke, das kommt, glaube ich, sehr gut an.
Meinst du,
ja? Ja.
Naja, ich bin ein absoluter Morgenmuffel. Morgens bin ich total verballert und muss mich so zentimeterweise im Bett aufrecht so aufarbeiten. Von daher diese klassische Morgenroutine, die von Menschen propagiert wird, wo gesagt wird, ey, wenn du diese Morgenroutine hast, dann gehst du crazy und bist der nächste Elon Musk, funktioniert bei mir tatsächlich nicht. Egal, um wie viel Uhr ich abends ins Bett gehe. Weil es gibt so Schlaumeier, die sagen, da musst du früher ins Bett gehen. Das ist egal.
Es hat keinen Einfluss. Unkorreliert.
Ist echt so. Genau. Nee, aber macht Sinn, also das abzugrenzen mit Flow-Analyse und solchen Dingen. Willst du vielleicht mal kurz sagen, was das ist? Also ich meine, das sind ja halt wirklich belastbare Daten, ja, wo du einen Markt analysierst und nicht Linie geht von hier nach da und da kann man eventuell was reininterpretieren, eine Schulter-Kopf-Schulter-Formation, das bedeutet, danach fällt's oder sowas.
Genau, das ist die Chartanalyse und vielleicht technische Analyse, die auch Privatleute dann immer wieder mal machen, ist dieses Volumenanalyse, also wo du dir quasi zu den jeweiligen Kerzen mal anguckst, wie das Volumen war, habe ich jetzt in einem Bank-Research ehrlich gesagt noch nicht gesehen, sondern da ist es halt eher, ich gucke mir verschiedene systematische Handelsstrategien an, Trendfolger zum Beispiel oder Risk-Parity-Fonds, die auf Volatilität setzen, also die dann investieren, wenn Vola niedrig ist, vereinfacht gesprochen. Die bewegen halt im Zweifelsfall großes Volumen und dann versuche ich abzuschätzen, wann die kaufen und verkaufen. Und das kann schon Impact auf den Markt haben, weil das Volumen halt richtig groß ist. Wie gesagt, diese Bilder in Charts malen und diese Balken, ich würde es mal vorsichtig formulieren, das machen halt nur Privatanleger. Ich kenne keinen Hedgefonds, der auf sowas handelt. Das spielt eigentlich in dem Umfeld keine Rolle. Man könnte jetzt noch argumentieren, dass Privatanleger einen einzigen Vorteil haben gegenüber Institutionellen. Sie sind halt so klein. Also sie bewegen halt. Du kannst halt ohne Probleme zum DAX-Print rein rausgehen, solange du mit deinen 100.000 handelst. Und dann kann es schon sein, dass es da Ineffizienzen gibt, die du halt nur mit 100.000 ausnutzen kannst. Das würde jetzt, also das kann halt kein Hedgefonds kommen und das wegarbitrieren, weil es sich nicht lohnt. Also mag sein, dass es vielleicht Privatanleger gibt, die sowas gefunden haben. Dann wundert es mich halt immer, dass viele von denen ihre Methodik im Internet für 3.000 Euro Premium-Coaching verraten. Das macht dann keinen Sinn, wenn du was gefunden hast, was im kleinen Volumen funktioniert, das dann an alle anderen Leute zu verkaufen.
Ja, wenn es kleines Volumen ist, kannst du auch nur kleine Gewinne machen.
Das stimmt.
musst du noch ein Zusatzbrot verdienen, ein kleines Coaching-Nebengewerbe. Ja. Ja, aber sonst technisch, wie gesagt, ich kenne mich da absolut gar nicht mit aus, aber macht natürlich Sinn, sich so, erklär doch mal kurz, was Trendfolgermodelle sind. Das hast du ja im Bereich ETFs ja auch im Sinne von Momentumstrategien. Also es gibt ja einen Faktor, also es gibt ja verschiedene Faktoren, ne? Und da gibt es ja scheinbar auch den Momentumfaktor, der dafür sorgt, oder die Aussagekraft dahinter ist einfach nur, das, was in der Vergangenheit gut gelaufen ist, wird wahrscheinlich auch oder mit einer hohen Wahrscheinlichkeit auch in Zukunft gut laufen. Das ist quasi die Momentumstrategie. Du setzt quasi auf die aktuellen Gewinner. Das geht dann eine Zeit lang gut und irgendwann rotiert das dann halt quasi durch. Und wie ist das bei Moment oder Trendfolger? Ist das dieselbe Logik dahinter?
Dieselbe Logik, aber kurzfristiger, würde ich sagen. Also da kann es halt mal sein, dass einen Monat sind die Trendfolger alle long, nächsten Monat sind sie alle short. Also du versuchst eher so, sag ich mal, kurzfristige Trends zu identifizieren mit quantitativen Methoden hauptsächlich, die aber halt nicht einfach nur quasi Linien im Chart sind, sondern wesentlich komplexer. Muss man dazu sagen, das ist halt auch wieder wichtig, die performen auf Dauer eigentlich nicht so gut. So Trendfolger performen meistens dann gut, wenn der Markt einen eindeutigen Trend hat. Also letztes Jahr zum Beispiel war es super. Da hatten die alle ein richtig gutes Jahr, wenn man sich so eine Man-AHL oder den Blue-Trend von der Frau Braga anschaut. Aber auf Dauer haben die jetzt keinen Chart, der eigentlich nur nach oben zeigt. Was wieder darstellt, wie schwer es eigentlich ist, mit solchen Strategien wirklich langfristig profitabel zu sein.
Okay, verstehe. Und wie läuft das dann in der Praxis? Also du sagst, der Trend letztes Jahr war klar, es ging relativ klar bergab, beziehungsweise tendenziell sogar eher seitlich, also eine Zeit lang bergab und dann viel seitlich.
Also meistens hast du einfach ein Computermodell, das sagt ja dann, der S&P, der steht jetzt bei 4090. Und mein Computermodell sagt mir, sobald der auf 4040 fällt, dann muss ich die Hälfte short gehen. Und wenn er auf 4005 fällt, dann gehe ich komplett 100% short. Man kann nicht einfach nur sagen, die gucken nur auf die Vergangenheit. Die haben halt verschiedene Datenfeeds, die reingehen. Die vergangene Entwicklung spielt sicherlich eine große Rolle. Aber je nachdem, wie komplex dein Trendfolgemodell ist, können auch andere Datengrößen sozusagen da reingehen.
Mhm. Okay, verstehe. Das klingt für mich schon nach sehr technischer Analyse.
Ja, aber es funktioniert halt nicht dauerhaft gut. Sonst würden diese Fonds deutlich besser performen. Sie sind nicht schlecht als Diversifikator manchmal, auch wenn ich einem Privatmensch das nicht unbedingt jetzt nahelegen möchte. Ja. Aber als Diversifikator werden sie halt von institutionellen Investoren benutzt. Wohl wissend, dass die halt aber nicht in jeder Marktphase top performen.
Mhm. Okay, verstehe. Dann kommen wir noch in den Bereich Karriere, weil wir haben schon eine Stunde auf der Uhr.
Da würde ich gern von dir was wissen.
Ja, sag mal.
Ich lese einfach die Frage vor, weil deine Antwort ist besser als meine. jemand will unbedingt wissen, und ich habe gesagt, wir müssen vorsichtig sein, wie wir das machen. Jemand möchte wissen, wie man verschiedene Firmen in den einzelnen Investmentbereichen, M&A-Beratung etc., wie man die sortieren würde, wo man seine Praktika machen soll, was Top-Firmen sind und nicht so gute Firmen. Und ich habe mir gedacht, ich traue mich nicht zu antworten, weil dann beleidige ich ja irgendwelche Firmen, das würde ich ja nie machen. Und dementsprechend hast du eine Lösung, oder?
Dementsprechend hast du einfach die Frage reingepastet in der Hoffnung, dass ich in diese Falle tappe und mir denke, warum hat Holger die ja nicht beantwortet? Ja, komm, dann mache ich das gerade. Und habe glücklicherweise natürlich auf das verlässlichste Pferd gesetzt, das man derzeit befragen kann, nämlich ChatGPT. Ich habe gedacht, ich könnte natürlich jetzt googeln, weil solche Listen gibt es tatsächlich. Die hatten wir früher auch immer gehabt. Die arbeitest du quasi von der Mitte nach oben und nach unten ab. Also du fängst nicht bei den Top-Firmen an, weil du bist noch nicht erfahren genug, was Bewerbungsgespräche und solche Dinge angeht. Das habe ich übrigens falsch gemacht. Ich habe direkt von oben nach unten abgearbeitet. Sondern du suchst dir was in der Mitte aus, um da erste Erfahrungen zu sammeln. Und wenn du da nichts und dann arbeitest du dich nach oben quasi. Und nach unten, also wenn es nicht klappt, dann muss halt weiter nach unten gehen, diese Liste. So. Dann habe ich mit ChatGPT nach einer Tierliste gefragt für Investmentbanks. Eine lustige Antwort ist mit dabei. Aber im Endeffekt unterscheidest du, also es gibt verschiedene Unterscheidungsmöglichkeiten, aber du unterscheidest zunächst einmal in Bulge Bracket Banks und dann Elite Boutiquen. Wobei ich nicht sagen würde, dass das eine zwangsläufig besser ist als das andere. Es hängt, wie gesagt, extrem von deinem Team immer ab. Du kannst in der besten Bank in einem schlechten Team landen. Sowas kann passieren. Schlechtes Team bedeutet, dass da gerade kein Dealflow ist. Ich habe das mal selbst mitgekriegt von Freunden, die bei der Deutschen Bank waren, 2 Jahre dort gearbeitet haben und keinen Deal hatten. Das ist scheiße. Dann hast du halt keine Erfahrung gesammelt, kannst auch, wenn du dich woanders bewirbst. Also, wie gesagt, diese Liste ist, und das sagt ChatGPT auch mit 75 Disclaimern, die habe ich aber natürlich nicht mitgestreenshottet, sehr, sehr subjektiv zu betrachten. Aber Bulge Bracket haben wir auf der 1, und ich glaube, das ist relativ unumstritten. Goldman Sachs, 2. JP Morgan, 3. Morgan Stanley. Da kann man schon drüber diskutieren, ob die nicht vielleicht umgekehrt zu betrachten sind. Also gerade, wenn es ums M&A geht, würde ich sagen, wäre Morgan Stanley schon von der Nase her vorne. Auch wenn JP Morgan vermutlich vielleicht einen Ticken größeren Dealflow hat, weil die auch eine größere Bank sind. Aber gut, da fängt die Diskussion schon an. Auf der 4 haben wir Bank of America, Merrill Lynch. Also Merrill Lynch waren auch immer sehr hohe Reputation in diesem Bereich. Nächste ist Citigroup, Barclays. Also die beiden kann man sicherlich auch umtauschen. Das also von der Reihenfolge her, aber ansonsten Citigroup natürlich Gigant, also mit die quasi alle Banking-Services machen, die man sich so vorstellen kann. Auf der 7 Credit Suisse. Davon würde ich tendenziell jetzt eher abraten. Auf Platz Nummer 8 Deutsche Bank, auf Platz Nummer 9 die UBS. Üblicherweise teilt man die eigentlich auch nochmal auf. Also, dass du sagst, so, es gibt die American Banks, also Goldman, JP, Morgan Stanley und Merrill Lynch, meinetwegen noch, also diese 4. Und dann gibt's halt die anderen immer noch Top-Banken, aber halt keine Amis mehr. Ja, und dann hast du die 2. Kategorie an Boutiquen. Also Boutiquen sind eigentlich auch ziemlich beliebt. Also zumindest habe ich das so festgestellt. Man sieht hier, dass es eher eine amerikanisch geprägte Liste ist, denn wir haben hier auf der 1 Lazar. Ja. Kann ich eigentlich so auch unterschreiben. Das ist wirklich eine Top-Boutique. Evercore auf der 2. Hier allerspätestens hätte ich im europäischen Kontext Rothschild draufgesetzt.
Ich wollte fragen, wo Rothschild? Wo Rothschild?
Genau, und daran siehst du halt, dass es sehr amerikanisch geprägt ist, weil die sind in Amerika nicht so groß. Aber hier in Europa sind die natürlich eine komplett unumgängliche Boutique. Also Rothschild würde ich mindestens auf die 2, wenn nicht sogar auf die 1 setzen. Also die sind ja in reger Konkurrenz zu Lazar. Und Evercore sind eher kleinere Teams in Europa. Also die sind, glaube ich, in London, das war's. Dann haben wir Moelis, PJT, Partners, Perella, Central View und Greenhill. Nicht zu verwechseln mit Greens Hill, die Bank, die in Deutschland pleite gegangen ist. Genau, also das ist eher so Boutique-Arbeiten. Schlussendlich ist es, glaube ich, egal, also ob ihr jetzt in einer Big Bank, also ich rede jetzt mal nur vom Investmentbanking. Wenn es um Trading ist, ist wieder was ganz anderes. Dann macht es, glaube ich, deutlich mehr Sinn, wenn ihr in einer großen Bank seid, wo Volumina sind, weil ich glaube, die Trading-Aktivitäten bei den Boutiquen, die sind ziemlich eingeschränkt, beziehungsweise teilweise auch gar nicht existent. Ich glaube, weiß nicht, weißt du, ob Lazar einen Trading Floor hat? Vielleicht fürs eigene Asset Management, oder?
Ja, ich meine, Lazar ist eigentlich sogar relativ groß. Du kannst auch Aktien von Lazar kaufen. Im Asset Management Bereich sicherlich irgendwas, aber mehr weiß ich leider nicht dazu.
Sie bewegen sehr wahrscheinlich nicht die FX-Kurse, sagen wir es mal so.
So wie die Deutsche Bank über Bloomberg Chat.
Ja, genau. Und dann böse Zug. Genau, dann haben wir noch die Tier 3, die brauche ich jetzt nicht vorlesen. Das ist, sagen wir mal, alles andere. Also es gibt ja ohne Ende noch Investmentbanken. Also die, in der ich zum Beispiel gearbeitet habe, Natix ist hier gar nicht mit aufgeführt. Die ganzen Franzosen sind nicht mit drin, also BNP. Und aber finde ich ehrlich gesagt ganz akkurat, die Aufteilung. Ja, dann gehen wir noch kurz in die Unternehmensberatungsliste. Habe ich dasselbe GPT gefragt. Tier 1, die Big Three MMB, wie sie abgekürzt werden, ist McKinsey, Boston Consulting Group und Bain. Ich glaube, das ist auch relativ umstritten, unumstritten, sagen wir es mal so. Bain könnte man vielleicht ein bisschen höher ansetzen, wenn man das Ziel hat, ins Private Equity zu gehen, weil die halt sehr, sehr viel im Finance-Bereich aktiv sind. Aber sonst passt das, glaube ich, so. Tier 2 sind dann eigentlich alle anderen Beratungen, die man so kennt, also Strategy End. Die hießen vorher anders, die gehören zu PwC. Deloitte
haben sie jetzt Boost, glaube ich, oder?
Boost, genau, so hießen die. Deloitte, keine Ahnung, ob das jetzt unbedingt auf die 2 muss. EY, Parthenon, die hießen vorher anders. Ich habe da Freunde, die da waren. Ich weiß auch nicht mehr, wie die heißen. So Beratungsgesellschaften ändern gerne ihre Namen. KPMG Strategy, Oliver Wyman, Roland Berger, Kearney oder X80 Kearney und LAK Consulting. Gefühlstechnisch hätte ich ehrlich gesagt Roland Berger und AT Kearney eher an die Spitze gesetzt, zusammen mit Strategy End und hinter Deloitte und KPMG und EY. Aber das ist, glaube ich, eher so eine Gefühlssache. Ja. Kommt auch hier wieder komplett auf das Team an.
Zu Berger habe ich eine ganz böse Story. Darf ich die erzählen?
Ja, mach. Gerne.
Ein ehemaliger Praktikant in der Bank hatte sich bei einem berühmten deutschen Startup-Unternehmen beworben. Und ist dann da rein bei einem der drei Gründer zum Interview und dachte, jetzt muss ich hier eben performen. Der tippt am Computer rum und, ja, wie heißt du? Okay, tippt weiter am Computer. Wo willst du Praktikum machen? Tippt weiter am Computer. Okay, ja, dann geh einfach raus, sag, wann du anfangen willst. Und der Ex-Goldman-Praktikant und so, kein Interview oder was?
Nee, also, warte, ich folge dir gerade nicht.
Es war jemand, der bei Goldman Praktikum gemacht hat und sich danach einem deutschen Internetunternehmen, Inkubator, das nicht mehr börsengehandelt ist, beworben hat. Und einer der drei Gründer hat ihn halt interviewt und einfach nur gefragt, ja, wann willst du anfangen? Gibt's kein Interview jetzt? Du warst ja bei Goldman Praktikant, oder? Ja, da nehmen wir Goldman und McKinsey, nehmen wir einfach ungesehen, BCG auch, Berger nicht, Berger ist zu schlecht.
Das hat er gesagt, oder was?
Wortwörtlich.
Okay, tough. Ja, ich glaube, die hatten auch nicht so eine gute Zeit. Also ich glaube, die letzten Jahre haben die Partner nicht so viel Geld verdient. Also zumindest so, wie ich das auf dem Pariser Markt mitgekriegt habe. Ja, ich war noch nie, ich kann es ehrlich gesagt nicht beurteilen. Also ich war schon auf Transaktionen gewesen, wo sowohl McKinsey als auch BCG und Bain Consultants waren. Also nicht gleichzeitig, aber immer durch. AT Kearney auch schon. Aber mit Berger tatsächlich keine Erfahrung gemacht.
Aber lebt Berger eigentlich noch? Ich gucke gerade selber nach, weil ich das.
Roland Berger selbst?
Ja, der lebt noch.
Glaube ich. Schon. Ich habe nichts Gegenteiliges mitbekommen.
85 ist er.
Ja, ich habe nichts Gegenteiliges mitgekriegt. Sitzt ja auch in vielen Aufsichtsräten und so. Genau, ja, das sind so jetzt die beiden Listen. Wirtschaftsprüfer habe ich auch eingehackt, aber das könnt ihr dann selbst machen, wenn ihr möchtet. Also einfach mal ich finde die relativ akkurat, diese Tierlists. Also einfach mal in ChatGPT reinhauen, bitte gib mir eine Tierlist der Top-Firmen und so weiter. Das wird so wahrscheinlich auch in allen anderen Bereichen klappen. Also Top-Ingenieursberufe, was sind da die besten Firmen und so weiter.
Ja. Wobei vielleicht bei deinen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften hast du EY auf Platz 3. Im Anbetracht der Tatsache, was da diese Woche an Newsflow kam, weiß ich nicht, ob ich da jetzt erstmal Praktikum machen würde. Aber ich meine, andererseits ist wahrscheinlich nicht mehr umkämpft, die Stelle.
Stimmt. Was da rauskam diese Woche, war tatsächlich gewesen, dass EY jetzt für 2 Jahre blockiert ist und keine Wirtschaftsprüfungsmandaten mehr von börsengelisteten Unternehmen in Deutschland machen darf. Aufgrund des Wirecard-Skandals. Und da muss ich mir ehrlich gesagt sagen, ich glaube, viele Leute, also ich weiß nicht, ob das eine wirkliche Strafe ist, weil vielleicht, wenn wir mal kurz...
Ja, bitte.
Nee, wirklich, also ja, weißt du, wo ich hinaus will? Weil im Endeffekt solche Gesellschaften, KPMG, Deloitte, EY und so weiter, you name it, PwC, jetzt haben wir sie alle vier zusammen, sind ja im Endeffekt ganz viele Gesellschaften, aber im Großen und Ganzen zweigeteilt. Einmal der Consulting-Arm, also Unternehmensberatung, und einmal der Wirtschaftsprüfung-Arm. Und die Unternehmen, wo du ein Wirtschaftsprüfungsmandat hast, darfst du nicht beraten. Das ist ja normal. Und deswegen gibt es solche Zyklen. Ich glaube, du darfst ein Unternehmen nur 3 Jahre oder 4 Jahre lang prüfen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie lang. So lange hast du ein Wirtschaftsprüfungsmandat. Und danach darfst du die dann wieder, wenn du das Prüfungsmandat los bist, darfst du die wieder beraten. Das Interessante an der Sache ist nur, dass Beratung x-mal lukrativer ist als Wirtschaftsprüfung. Also Wirtschaftsprüfung, da knausern die Unternehmen so gut sie können. Da gibt's halt die Minimalausgaben. Und im Consulting-Bereich, ja, da kannst du halt aufrufen, was marktüblich ist oder was ein guter Consultant halt so verkauft kriegt. Und deswegen weiß ich gar nicht, ob das für EY eine Strafe ist, dass die keine Wirtschaftsprüfung mehr machen dürfen. Denn das bedeutet ja gleichzeitig, dass sie jetzt auf einmal alle beraten dürfen und die anderen 3 mehr Prüfungsmandate machen müssen und dementsprechend weniger beraten dürfen. Also ich glaube, das könnte nach hinten, also eine Strafe ist es jetzt nicht unbedingt. Vielleicht für die Partner, die Wirtschaftsprüfer sind, aber die Consultants könnten sich die Hände reiben, oder?
Ja, deswegen habe ich auch gelacht, als du das gesagt hast. Und um ehrlich zu sein, ich weiß auch nicht, ich bin zu wenig in dem Thema drin, aber
ja, ich
auch. Vielleicht ist es jetzt auch, es wirkt so ein bisschen, es hat man jetzt halt mal auch jemanden verurteilen wollen diesbezüglich. Und es gibt ja genug andere Menschen, die da, dem man zumindest auch gemeine Fragen stellen könnte. Aber da passiert wahrscheinlich nichts mehr.
Ja.
Oder Herr Braune, vielleicht geht der Herr Braune ja noch in den Knast, wer weiß.
Man weiß es nicht. Wir werden drüber informieren. Wetter? Sollen wir eine Wette machen? Ja, wobei, das
ich überlege mal bis zum nächsten Mal, ob ich die Gegenwette nehme und sage, er geht nicht in den Knast.
Je nachdem, wo Dogecoin steht.
Genau.
Okay, in dem Sinne, wir haben mal wieder deutlich länger gemacht. Vielen Dank, Holger. Genießt das Wochenende, schöne Ostertage. Und ja, ich hoffe, deine Kids finden alle Schokoladenhasen, die ihr so verstecken werdet.
Finanzfluss Nilpferde. Das wünsche ich dir ebenso, Thomas. Und ich entschuldige mich auch nochmal bei der Person, der ich versprochen habe, dass wir heute Geschichten aus dem Goldmann-Garten machen. Wir machen es nächste Woche, versprochen. Die Rente ist sicher.
Sehr gut. Die Goldmann-Geschichten sind sicher. Bis dann. Ciao. Ciao.